Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Lange haben wir dran gearbeitet, endlich mal einen Vertreter von Lilium zu interviewen. Das Startup war ziemlich verschlossen. Niemand durfte an das Flugzeug ran. Es gab nur geschnittenes Videomaterial ohne Sound.
Ja, diese Geheimniskrämerei hat dann natürlich auch dafür gesorgt, dass Gerüchte die Runde machten. Kann das Flugzeug überhaupt fliegen? Ist die Idee, ein Passagierjet mit einem Elektroantrieb zu entwickeln, überhaupt umsetzbar?
Nachdem Investoren viele 100 Millionen Euro investiert hatten und Lilium in 3 Jahren mehr als 800 Millionen ausgegeben hatte, hat jemand eine Reißleine gezogen. Seit einem Jahr hat ein erfahrener Mann aus der Branche den Posten des CEO übernommen.
Ja, Klaus Röwe heißt er, ehemaliger Airbus-Manager. Mit ihm ist auch ein anderer Wind ins Unternehmen gekommen. Mehr Transparenz. Ausgewählte Experten durften sich kürzlich ein Bild vom Jet machen, ganz nah dran, ohne Einschränkungen.
So oder so, die Elektrifizierung der Luftfahrt ist eine große und wichtige Aufgabe. Flugzeuge verursachen vor allem Kohlendioxid, aber auch Stickoxide, Wasserdampf und Stickstoffoxide, die den Klimawandel beschleunigen.
Ja, eigentlich müssten wir also alle weniger fliegen, danach sieht es aber aktuell nicht aus. Im Gegenteil, 2023 hat die Zahl der Flüge wieder so richtig zugelegt. Laut Daten von Flightradar sind es seit Ende März wieder mehr als 200.000 Flüge pro Tag.
Und das sind ja nicht immer nur Flieger mit ein paar hundert Passagieren an Bord, sondern auch Privatjets. 2022 sind in Deutschland 94.000 private Flugzeuge abgehoben, so viel wie noch nie. Und häufig legen die eine Strecke von weniger als 300 Kilometern zurück. Fürs Klima eine Katastrophe.
Und damit sind wir eigentlich schon bei unserem heutigen Gespräch mit dem neuen CEO von Lilium, der deutschen Hoffnung für eine Revolution im Flugverkehr. Viel Spaß und abonniert uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Wir freuen uns, dass Klaus Röwe bei uns ist, der CEO von Lilium. Hallo, schön,
hallo,
dass wir da sind.
Freut mich auch.
Herzlich willkommen und ein Mann, der die Luftfahrt revolutionieren möchte. Und man glaubt es kaum, fast 3 Jahrzehnte bei Airbus gewesen. Er ist Diplom-Ingenieur, weiß also, wovon er spricht. Und jetzt hat er nochmal gesagt, ich riskiere mal was, gehe vom Konzern zum Startup. Warum nochmal alles auf eine Karte setzen?
Weil ich es natürlich hätte, ich bin auch sehr froh, dass ich 30 Jahre bei Airbus war, weil ich da unglaublich viel Spaß hatte und viel gelernt habe. Und dann fragt man sich irgendwann mal, wenn du mal zurückblickst und deinen Enkel auf den Knien hast und sagen, du, ich war 40 Jahre bei Airbus oder 30, das ist dem egal. Wenn ich dem aber sage, ich habe dabei geholfen, das erste elektrische Flugzeug in die Luft zu bringen, dann glaube ich, habe ich einen besseren Stand bei meinem Enkel, der dann vielleicht sogar sagen wird, sag mal, Opa, wieso, die fliegen doch alle elektrisch heute? Was habt ihr denn vorher gemacht? Also es ist einfach bedeutungsvoller. Und ich wollte eine Herausforderung haben, die auch für unsere Kinder und Kindeskinder was tut. Und man wird irgendwann elektrisch. Man wird auf alle Fälle dekarbonisiert fliegen. Und daran mitzuarbeiten bei etwas, wo man sagt, ich werde den Erfolg auch noch erleben können, auch im aktiven Berufsleben, ist natürlich unglaublich, ist einfach faszinierend. Es ist eine Herausforderung, es kann schief gehen. Aber ich bin eigentlich kein risikoscheuer Mensch und sage mir, der Lohn ist höher als das Risiko, also machen wir das mal. Batterieelektrisches Fliegen kann man in 3 Jahren machen. Also wir sind ja kurz davor, fertig zu sein damit. Ist unglaublich effizient, das ist real. Und ich werde es noch erleben in meinem Berufsleben und das finde ich einfach toll. Das war eigentlich der Hauptgrund und das Risiko war mir ehrlich gesagt egal.
Airbus forscht ja viel oder macht auch schon viel. Ich glaube, Richtung Wasserstoff wird auch schon viel gemacht. War das nicht noch eine Option, da irgendwo mitzumachen?
Ja, doch auch. Es gibt eigentlich zwei große Pfade in der konventionellen Luftfahrt. Der eine ist halt E-Fuels. Und das ist ehrlich gesagt für die Luftfahrt gar keine große Herausforderung. Das ist eine Herausforderung für die Logistik, diese E-Fuels irgendwie zu bekommen und dann auch gerecht zu verteilen. Und da gibt es ja auch andere, die haben wollen. Die Seefahrt zum Beispiel will sie haben. Das ist keine technische Herausforderung. Das funktioniert auch, aber ist relativ langweilig, ehrlich gesagt, damit zu machen. Wasserstoff ist auch sicherlich eine Option, auch in verschiedenen Ausbringungen. Verbrenne ich den Wasserstoff in einer Gasturbine oder mache ich eine Fuel Cell rein? Bringt aber viele Herausforderungen mit sich und wird auch einen begrenzten Anwendungsfall haben. Auf alle Fälle wird es irgendwann 35, 40, wenn es kommt, kommen. Und das ist halt jenseits meines Berufslebens, hoffe ich denn doch. Also ich würde es eigentlich aktiv gar nicht mehr erleben. Und ich glaube, das, was Lilium macht, auf Batterien zu setzen, ist viel näher dran, ist viel realer und auch viel effizienter, weil bei einer Batterie, genau wie im Auto, warum sagen alle den Verbrennern den Kampf an und warum wollen alle batterieelektrisch fahren? Das ist ganz einfach, weil halt die Energieumsetzung unglaublich gut ist. Beim batterieelektrischen Fahren und Fliegen haben sie 75% der Energie, die die Windmühle irgendwo eingefangen hat, am Elektromotor. Und wenn sie dann Wasserstoff draus machen, dann verlieren sie davon nochmal 2/3. Das heißt, da kommen 25% an. Und wenn sie E-Fuels machen, deswegen der Verbrenner halt auch nicht mehr opportun ist, als Petrolhead muss ich das eingestehen, dann bleiben noch 12-13% letzten Endes über. Das heißt, es ist sehr ineffizient, das zu tun. Batterie geht schnell, Batterie ist unglaublich effizient und hilft auch dabei, einfach zu lernen und auch schnell einen Effekt zu haben, dass man mit Batterie auch keine Contrails erzeugt. Viele wissen ja, dass die Contrails stellenweise einen größeren Effekt auf die Erderwärmung haben als die
Contrails,
das ist der Abgas. Wenn man an den Himmel guckt, dann kann man auch hier am Tegernsee schön sehen, diese netten Streifen, die da oben gezogen werden von den Flugzeugen. Dem größten Teil Wasserdampf, aber halt auch viele andere Sachen. Und die tragen halt maximal zur Klimaerwärmung bei. Und wenn sie batterieelektrisch fliegen, haben sie das einfach gar nicht. Ne? Also es ist auch ein Effekt, der gar nicht genug diskutiert wird, aus meiner Sicht.
Trotzdem muss man ja sagen, Lithium kann man so ein bisschen mit der Überschrift totgesagte Leben länger. Also es war in den letzten Jahren schon fast totgeschrieben. Es wurde an der Technik gezweifelt, Börsenkurs ist runtergegangen und war insgesamt in der Kritik, war auch eher medienscheu. Wie war so Ihre Außensicht und jetzt die Innensicht? War da ein großer Unterschied? Weil ob das Flugzeug wirklich so funktioniert, wie es versprochen wurde, war oft nicht klar.
Ja, also die ganze Industrie ist ja sehr neu. Also alles, was jetzt eVTOLs, also Electrical Vertical Takeoff and Landing macht, wird mit Argwohn betrachtet. Und dann hat Lilium noch den Vor- oder Nachteil, dass unser Flugzeug ja noch ganz anders aussieht. Also alle machen irgendwelche komischen Helikopter und wir machen so einen Jet. Und damit haben wir natürlich noch mehr Feuer auf uns gezogen, viel Feind, viel eher. Wir waren, muss ich aber selbstkritisch sagen, auch den Beweis schuldig, weil viele sagten, die Architektur, warum machen sie eigentlich alle falsch und nur Lilium macht es richtig? Da kommt natürlich Kritik auf und man muss dann halt auch sehen, wie man der Kritik entgegentritt. Und das kann man eigentlich nur, indem man demonstriert, dass es funktioniert. Und das hat in der Tat bis letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres sogar gedauert, bis wir nachweisen konnten, dass der Flieger funktioniert, die Leistungen bringt und dass wir auch nachweisen konnten, dass wir die Batterien haben, die man für diesen Flieger braucht. Und unsere Batterien sind halt noch anspruchsvoller als bei anderen Fluggeräten. Und wir konnten diesen Nachweis nicht bringen, weil wir schlicht und ergreifend nicht so weit waren. Und dann wurde die Kritik immer lauter. Wir waren wahrscheinlich auch zu defensiv in der Kommunikation, aber das hat sich ja nun in den letzten Wochen und Monaten durch gute Testergebnisse und auch durch bessere Kommunikation geändert. Und ich glaube, mittlerweile ist die Vertrauensbasis wieder da. Und das hat halt auch dazu geführt, dass wir jetzt erfolgreich Kapital aufnehmen konnten. Man glaubt wieder an uns, der Totgesagte lebt.
Ja, und Sie haben sich, glaube ich, auch entschieden, endlich, wir machen hier einen Cut und setzen jetzt auf einen Typen, ein Modell und das ziehen wir dann erstmal durch, oder?
Ja, alle Startups haben halt so das ist ja Research and Technology und viele kreative Köpfe und die tollsten Köpfe der ganzen Welt treffen sich zusammen und die haben natürlich jeden Tag eine neue Idee und das war bei Lilium auch der Fall, wie kann man es noch besser machen und so werde ich aber nie was zugelassen kriegen, weil ich muss es irgendwann mal, das Design einfrieren, ich muss es dann bauen und ich muss es dann auch testen und den Nachweis erbringen. Und da habe ich halt sehr drauf gedrungen. Und wir haben halt in der Tat dann wenige Monate, nachdem ich da war, haben wir auch gesagt, so, das ist es jetzt. Haben wir noch Ideen, es noch besser zu machen? Ja, die werden wir auch immer haben. Das muss ja auch so sein. Aber wir haben uns auf was geeinigt, was funktioniert, was auch gut funktioniert. Und wir haben auch darauf geachtet, dass dieses Produkt nicht nur toll aussieht, sondern dass dieses Produkt auch für unsere Kunden Wertschöpfung macht. Weil wir werden nur Geld verdienen mit dem Flugzeug, wenn unsere Kunden Geld verdienen. Und wir haben zum Beispiel sehr viel noch in die, man sagt Operability, also niedrige Betriebskosten und so weiter, in dieses Design investiert, haben es dann eingefroren und gesagt, so, das ist es jetzt und das lassen wir jetzt zu. Das bauen wir jetzt und wir werden halt den ersten finalen Flieger, mit dem wir auch zulassen werden, dann Anfang diesen Jahres bauen. Den kann man dann halt in Oberpfaffenhofen auch sehen. Werden dann im Oktober drauf in den Flug damit gehen und wollen ihn dann Ende 25 zulassen und werden ihn natürlich danach weiter optimieren. optimieren sowieso, weil die Batterietechnologie wird sich sowieso weiterentwickeln. Also wir sind heute vielleicht bei der Leuchtstoffröhre, wenn ich mal mit Leuchtmitteln vergleiche. Und dann kommen irgendwann nochmal die LEDs im vergleichbaren Bereich. Man sieht ja auch schon, dass noch die nächsten Technologieschritte bei der Batterie sind ja schon in Sicht. Lithium-Metall-Anoden, Feststoffbatterien, all das wird noch kommen. Und all das werden wir in diesen Flieger einbauen können, ohne den Flieger groß zu ändern.
Mit verbunden ist ja auch, dass Sie jetzt nicht mehr sagen, okay, wir sind jetzt Flugtaxi für jedermann und bieten die Plattform, wo man sich so einen Flug mal eben buchen kann von München nach Nürnberg von mir aus, sondern eine Art Premium-Hersteller. Was heißt das konkret?
Ursprünglich war mal so ein Uber-Geschäftsmodell. Man möchte halt eigentlich den Flug als Dienst verkaufen. Das bedeutet, dass man Flugzeuge entwickeln, herstellen, produzieren und dann auch selber bezahlen muss. Das ist für einen Cashflow nicht gut. Und dann muss ich halt auch die ganze Komplexität einer Airline haben. Und das ist für ein Startup einfach zu viel. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir mit Flugzeugen Geld verdienen wollen, die wir verkaufen, und auch mit den Services, was im Wesentlichen halt Spares und Maintenance und so weiter betrifft. Und das ist ein sehr lukrativer Markt. An wen verkaufen wir? Wir wollen, dass viele Leute mit diesem Flugzeug fliegen können. Also wir wollen, dass es ein Massenprodukt für den Massenmarkt wird. Wurden aber dann vom Premiummarkt sozusagen heimgesucht. Also die haben uns gesagt, Mensch, euer Flugzeug, also das, was ist der Premiummarkt? Das sind Leute, die heute Helikopter oder Business Jets fliegen. Und wir wurden halt angesprochen und haben gesagt, Mensch, euer Flieger sieht einfach cooler aus. Und außerdem ist er auch viel sicherer, weil wir ja nach den höchsten Sicherheitsanforderungen bauen. Und das ist bei den Konkurrenzprodukten nicht der Fall. Und man hat uns, ich sage mal nicht den Flieger aus der Hand gerissen, aber man hat halt großes Interesse bekundet. Und dieser Markt ist halt weniger preissensitiv. Das ist genau wie alle Neuerungen im Automobilbau werden in den größeren Modellen eingeführt, weil das einfach nicht, die Leute wollen das Neueste haben, die sind stolz und sind technikaffin, die sind nicht preissensibel, die Leute, und das ist unsere Kundschaft jetzt auch. Es wird aber langfristig irgendwo bei 15% sein, also dieser Premiummarkt, und 85% wird dann der Massenmarkt sein. Der Massenmarkt fragt ein Flugzeug nach, wo man sicher und billig von A nach B fliegen kann, und das emissionsfrei. Und das wird halt der große Markt für uns werden.
Wir hatten ja auch schon mit Frank Thelen, ist ja einer der Frühinvestoren. Ich habe ihn dann immer wieder versucht, weil er ganz groß blumig dann erzählt, das wird den Verkehrsmarkt revolutionieren, ne? Also den Verkehr revolutionieren. Und so richtig konnte er mir nie glaubhaft erklären, finde ich, zumindest wie er sich das vorstellt. Weil ich habe dann mal nur mal gerechnet, in Frankfurt kamen vor 3-4 Jahren noch vor Corona so und so viele 1000 Businesskunden jeden Tag an, morgens wahrscheinlich. Wenn ich mir vorstellen, wenn die alle mit einem Lilium-Jet in die Stadt reinfliegen, dann können die auch mit dem Zug fahren. Mhm. Dann ist Lilium-Jet ein Lilium-Jet. Also mir ist noch nicht ganz klar, wie die Revolution da aussehen soll. Wir können ja nicht hier wirklich Flugzeuge fliegen lassen wie sonst was. Also wo ist da der, wie soll das aussehen?
Nee, das ist auch der sogenannte Lufttaxi-Ansatz, und den verfolgen wir nicht. Also wenn mich einer fragt, was seid ihr? Ich sag mal, was sind wir nicht? Wir sind kein Lufttaxi. Das Lufttaxi ist halt das, wo man irgendwie 30 Kilometer von A nach B fliegt, und dann ist der Himmel voll von den Dingern, und dann kommen noch die UPS-Drohnen dazu und was weiß ich. Also das sind wir nicht. Wir wollen Regionalflugzeug bauen. Unser Business Case, unser Ansatz ist, wie komme ich von München nach Nürnberg? Wie komme ich von München nach Stuttgart? Wie komme ich nach Salzburg? Wie komme ich nach Innsbruck? Das ist unser Ansatz. Und wenn ich mal sehe, wie ich heute Morgen hier hingekommen bin von München, das dauert unter guten Bedingungen irgendwie 70 Minuten, sagte mir das Navi gestern Abend. Dann habe ich heute Morgen geguckt, dann waren es 1,5 Stunden. Also bin ich 2 Stunden vorher losgefahren, um dann rechtzeitig hier zu sein. Ich war auch zu früh hier, dann konnte ich einen Kaffee trinken, aber es war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich länger im Bett bleiben. Wenn ich gewusst hätte, ich fliege hier hin, dann wäre ich 20 Minuten vorher in den Lilium-Jet gestiegen und wäre dann pünktlich hier gewesen. Also die Zeiteinsparung ist massiv, die man erreicht. Nun gibt's hier eine Straße, es gibt aber auch viele Gegenden auf der Welt, wo es keine Straßen gibt, wo man sie entweder nicht bauen kann oder eine Bahntrasse, oder wo es irrsinnig teuer wäre, das zu tun. Wir brauchen ja gar keine Infrastruktur für so ein Flugzeug. Wir brauchen einen Landeplatz, und der ist 14 Meter groß, und das war's.
Da würde ich dann trotzdem nochmal reingehen und fragen, weil gerade, ich meine, Batterien wachsen jetzt auch nicht wie Bäume, auf den Bäumen. Also ist jetzt nicht unbedingt, dass die hier oben liegen und darauf warten, irgendwo eingebaut zu werden, sondern wir brauchen dringend welche. Die brauchen wir auch vor allem für Autos. Und man könnte ja sagen, warum soll man die jetzt in Flugzeuge packen fürs Premium-Segment, auch wenn sie sagt, es soll mal Massenmarkt werden. Wir können ja besser ein paar Schienen noch, dass wir irgendwie die Leute anders von A nach B bekommen, weil wir brauchen ja erstmal die für die Autos. Oder schließt sich das nicht aus?
Nee, also der, ich sag mal, der Streit um Medien ist wahrscheinlich viel höher, wenn ich mir E-Fuels angucke. Jeder will E-Fuels haben. Die Luftfahrt will sie haben. Die Seefahrt hat wahrscheinlich gar keine andere Chance. Mhm. Und wir wissen ja durch Herrn Wissing, dass wir auch für die Autos nach wie vor E-Fuels haben wollen. das ist ein Wettbewerb. Batterien wird ein Massenmarkt werden. Und wir sind auch sicherlich, in Zukunft sind wir heute schon, der Technologietreiber. Also eigentlich sollten uns alle dankbar sein, weil die Batterie, die wir heute in den Lilium Jet einbauen, wenn sie die in ein Auto einbauen würden, dann würden sie heute locker eine 1000 Kilometer Reichweite haben und nicht nach WLTP, sondern wirklich und auch im Winter. Und sie würden den Vogel in 10 Minuten wieder aufladen. Das heißt, die Batterietechnologie, die wir entwickeln, die wird in einigen Jahren auch im Automobilbau verfügbar sein. Und ich glaube, alle sind dankbar, dass es da so ein, ja, ich sag mal, so ein Anforderungskollektiv aus der Luftfahrt geht, übrigens auch sicherere Batterien zu bauen, als wir heute im Automobilbau haben, dass die Welt das einfach braucht. Wir brauchen im Gegenzug die große Irrenfähigkeit der Automobilindustrie, weil wir wollen natürlich auch hohe Stückzahlen erzielen und wir wollen auch die Kosten der Batterien reduzieren. Und das ist sehr synergetisch. Also ich glaube gar nicht, dass wir da in einem Batterieverdrängungs-Verteilungswettbewerb geraten werden. Wir werden immer der Technologieführer sein. Alle sind froh, dass wir es machen und werden dann versuchen, die Kosten zu reduzieren, damit es auch im Automobilbau anwendbar ist. Und wir werden uns dann darüber freuen, dass unsere Batteriekosten auch sinken werden.
Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Lilium hatte auch investiert in einen Batteriehersteller, der sehr innovativ ist. Und hier geht es ja um die Dichte einer Batterie, also wie viel Strom, sage ich mal, den aufnehmen kann und wie schnell sie ihn abgeben kann, vor allen Dingen auch. Ne? Ähnlich wie jeder, der eine Bohrmaschine zu Hause hat, eine Akkubohrmaschine, kennt das. Es gibt diese 5 Ampere-Stunden-Dinger oder 1,6 und dann das merkt man dann beim Schrauben. Also vielleicht könnt ihr das noch mal ein bisschen näher erläutern, worum es hier geht.
Also es gibt eine ganze Menge Anforderungen, die wir haben. Sicherlich die wichtigste, die Sie gerade nannten, ist die Kapazität, weil Kapazität ist halt, wie viel Energie ich pro Gewichtseinheit mitschleppen kann. Alle ärgern sich über die Autos, die heute 2,5 Tonnen wiegen und vor dem irgendwie 1,8 Tonnen gewogen haben, weil sie jetzt 700 Kilo Batterie an Bord haben. Und das ist dem Auto letzten Endes fast egal. Im Flugzeug ist es nicht egal, weil das muss ich ja hochheben. Ja. Das heißt, es gibt eine natürliche Grenze. Also für uns ist die Kapazität wesentlich wichtiger als im Automobil. Deswegen haben wir auch Batterien, die 40-50% höhere Kapazität pro Kilo haben heute. Sie sagten richtig, dass wir auch eine sehr hohe punktuelle Leistungsentnahme haben. Das ist richtig. Und die beiden Sachen schließen sich ein bisschen aus. Sie haben entweder das eine oder das andere. Unsere Batterierezeptur kann beides. Es kommen auch noch weitere Sachen hinzu. Zum Beispiel kommt hinzu, wie viele Zyklen kann ich das machen? Weil alle haben Angst, was mache ich denn, wenn mein Auto nach 5 Jahren die Batterie flach ist und kriege ich dann noch eine neue? Was kostet die überhaupt? Im Flugzeugbau, die Batterien werden ausgeflogen werden, die werden auch ausgetauscht werden. Aber es ist natürlich ein Kostenfaktor, wie viele Zyklen ich schaffe. Das heißt, viele Zyklen daraus zu bekommen, ist für uns ein wichtiger Parameter. Die Sicherheit der Batterie ist natürlich im Flugzeugbau der wichtigste Parameter, weil wir lesen immer, wenn irgendwo ein Tesla abbrennt, dann steht es in der ganzen Zeitung in der Welt. Und das ist aber beim Auto nicht so relevant, weil was machen Sie, wenn die Batterie abbrennt? Sie stellen das Auto ab und gehen weg. Und Sie haben sogar Zeit, nach Vorschriften 5 Minuten. Und dann gucken Sie, wie Ihr Auto abbrennt und filmen das oder auch nicht. Wenn es im Flugzeug passiert, dann müssen Sie noch sicher landen mit der ganzen Geschichte. Das ist eine ganz andere Sicherheitsanforderung dahinter. Und es gibt weitere Parameter, wo wir wirklich führend sind in den Anforderungen, was der Automobilwelt auch zugutekommt. Also unsere hohe Leistungsentnahme, Kapazität, wenn ich jetzt mal in Automobilwerte übertrage, bedeutet Reichweite. Hohe Leistungsentnahme oder Aufnahme bedeutet kurze Ladezeiten. Viele Zyklen heißt geringe Kosten für die Batterie im Auto. Sicherheit brauche ich nicht drüber reden, möchte im Auto auch jeder haben. Das sind alles Dinge, die Autoleute auch wünschen.
Was fehlt jetzt noch, damit es richtig losgehen kann Richtung Lizenzen, Genehmigungen? Wie steinig ist da der Weg noch?
Ja, der ist steinig, aber wir haben einen Weg. Und das Wichtigste ist, dass das steinig werden wird, ist völlig klar, weil es ist viel neue Technologie, es ist komplex. Wir sind auch eine neue Firma. Wir müssen ja auch erstmal das Recht erwerben, ein Flugzeug zu entwickeln und zu produzieren. Und das werden wir dieses Jahr für die Entwicklung bekommen. Das sogenannte Design Organization Approval, also da sagt die EASA, ihr dürft überhaupt sowas machen, sonst darf man das gar nicht. Dass der Weg klar ist, ist wichtig, weil wir haben mit der EASA klare Anforderungen formuliert. Also welche Anforderungen müssen wir erfüllen mit dem Flugzeug, Sicherheitsanforderungen. Und wir haben auch mit der EASA klar formuliert, wie wir die Nachweisführung machen. weil es manchmal schwierig ist, bestimmte Dinge, die ich kann, auch nachzuweisen. Und wir haben für beides haben wir halt einen klaren Weg aufgezeigt und unsere sogenannten Certification Plans oder Zulassungspläne sind fertig. Das ist wichtig, weil wenn Sie nicht wissen, was Sie erreichen müssen, dann entwickeln Sie das Falsche unter Umständen oder mit Sicherheit sogar. Und diese Hürde haben wir jetzt genommen. Ich muss auch sagen, tolle Zusammenarbeit mit der EASA, also mustergültig, weil die EASA auch dran glaubt. Und auch kritisch mit uns war, bis vor circa 2 Jahren, dann aber gesehen hat, dass Lilium ernstzunehmend ist. Und sonst hätten die auch die Ressourcen dort gar nicht reingesteckt. Aber wir haben wirklich tolle Mitarbeiter da. Ja, und jetzt müssen wir halt das Programm abfahren. Das heißt, wir müssen ein Flugzeug bauen, müssen die ganzen Tests machen. Die Tests müssen erfolgreich sein. Einige werden es nicht sein. Wir werden dann Redesign machen müssen, in einem bestimmten Zeitrahmen neu testen müssen und dann hoffentlich zufrieden sein. Das ist völlig normal. Das ist auch mit jedem anderen Flugzeug bei Airbus auch nichts anderes. Wir haben aber ein Testprogramm aufgesetzt, wo wir sagen, das ist sportlich, ist aber machbar. Aber wir müssen, wie gesagt, wir müssen da ja alle an Bord, Mann und Frau, müssen das Beste tun. Wir werden auch ein bisschen Glück brauchen und ja, das Glück ist ja mit den Tüchtigen, das wissen wir.
Ja, danke auch für die ehrliche Aussage. Ich habe mir die Zahlen eben nochmal angeschaut. Das ist nicht uninteressant. Irgendwas habe ich mir gemerkt, den Zusammenhang 850 Mitarbeiter, ungefähr 800 Millionen Euro etwa die letzten 3 Jahre verbraucht. Es fehlen bis zu dieser Zulassung 500 Milliarden.
Millionen.
Millionen, ja, 500 Millionen.
Und wenn Sie den Eindruck erwecken wollen, dass jeder der Mitarbeiter eine Million mit nach Hause genommen hat, dann muss ich dem widersprechen.
Nee, so war das nicht gemeint. Das war jetzt für mich nur so ein Merkfaktor. Da kann man sich das schön merken. Ja. Ich will das nicht unterstellen, dass jeder Mitarbeiter eine Million verbraucht. Aber es fehlen nach der Rechnung jetzt noch 150 Millionen. Tencent hat ja jetzt mit 100 Millionen ausgerufen, Optionen auf. Kriegen Sie das Geld noch zusammen, um jetzt wirklich die Zulassung zu erreichen?
Also unser Meilenstein, den wir jetzt als nächsten großen anpeilen, ist der Erstflug. Und der soll im Oktober nächsten Jahres sein. Da haben wir gesagt, wir müssen noch 300 Millionen Euro finden. Wir haben jetzt 100 Millionen von Tencent bekommen. Und Tencent hat auch gesagt, ihr kriegt noch weitere 75, wenn ihr aber auch noch weitere 75 dazu bringt. Das heißt, wenn uns das gelingt, oder bin ich sehr zuversichtlich, weil da auch gute Gespräche laufen, dann wären das 250 Millionen. Wir sind dann immer noch nicht ganz beim Erstflug. Aber es wird natürlich auch, und wenn Sie den Aktienkurs beobachtet haben, seit der Announcement, Veröffentlichung des Investments von Tencent, ist unser Sharepreis um 60% nach oben gegangen. Das ist noch nicht da, wo wir ihn haben wollen. Aber dass wir das fehlende Kapital aufnehmen bis zum Erstflug und auch darüber hinaus, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Wir haben auch, nachdem wir im November letzten Jahres ja 119 Millionen Dollar in einem Markt, der eigentlich tot war. Also alle haben gesagt, keiner holt jetzt Geld, ein Technologieunternehmen schon gar nicht und Lilium erst recht nicht. Haben wir die Welt schon überrascht, dass wir es geschafft haben und haben aber auch gleich gewusst, das wird nicht reichen und wir werden auch nicht die Instrumente spielen können, die wir da gespielt haben und haben halt jetzt viele verschiedene Ansätze gemacht, natürlich mit Bestandsinvestoren gesprochen, auch mit öffentlichen Geldgebern gesprochen, mit Privatleuten gesprochen. Wir haben auch konstruktive Dialoge mit anderen Industriepartnern, wo wir strategische Partnerschaften bilden könnten, die über Geld...
Airbus?
Glaube ich nicht. Wenn die das Flugzeug in Lilium umnennen, können wir reden. Aber ich müsste mal sehen. Nein, mit Airbus nicht. Also auch nicht mit Boeing. Nein, aber wie gesagt, es gibt verschiedene Mittel und Wege. Und das geht aber alles nur über vertrauensbildende Maßnahmen. Und dass wir jetzt sehr viele Sachen demonstrieren konnten mit dem Flugzeug im Flug, aber auch mit den Batterien, hat uns massiv geholfen. Und wenn Sie dann Partner haben, ich meine, Tencent ist einer der größten Technologiekonzerne der Welt, die einfach an einen glauben und sagen, wir wollen, dass das zum Erfolg führt und die auch die finanziellen Mittel haben und sagen, wir lassen euch nicht fallen, ist es natürlich wichtig, A, für uns, aber auch ein wichtiges Signal für den Kapitalmarkt, übrigens auch ein wichtiges Signal für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und auch für die Lieferanten, die wir haben. Alle freuen sich darüber. Und ich glaube, ich habe von allen 4 Kategorien gleichermaßen Anrufe und Gratulationen bekommen die letzten paar Tage.
Haben Sie selber einen Pilotenschein?
Nein.
Dass Sie auch mal selber fliegen können?
Ich bin eigentlich gar kein Luftfahrer. Also ich wollte immer Autos bauen.
Flugangst?
Nö, gar nicht. Also ich fliege gern mit. Ich fliege auch alles gerne mit, was verrückt ist. Aber ich habe Fahrzeugbau studiert und wollte immer Autos bauen und bin dann aus irgendwelchen Gründen in der Luftfahrt gelandet und da nicht wieder weggekommen. Aber meine Hobbys sind eigentlich Autos. Und das ist auch gut so, weil wenn Sie den Blick zu sehr verstellt haben als träumender Pilot, dann machen sie Dinge, die ich nicht tun würde. Und ich bin dann eine relativ coole Sau, Entschuldigung für das Wort. Aber mich interessiert halt, was macht das Produkt? Ist das ein Business Case als solches? Ist es für den Kunden ein Business Case? Und ich brauche da nicht das schönste Design. Und ein robustes Design ist meistens nicht so attraktiv wie ein schönes Design. Aber ich schaue das Flugzeug halt relativ emotionslos an. Also für mich ist das ein Investmentgut. Ne? Und das hilft, glaube ich. Das hat mir auch bei Airbus geholfen. Die 320 war die Cash-Cow und ist die Cash-Cow bei Airbus. Und es ist nicht ein Zufall, dass ich da gewesen bin und nicht bei der 380. Die war natürlich viel lukrativer, aber finanziell, glaube ich, war sie nicht so lukrativ.
Mir brennt leider noch eine Frage unter den Nägeln. Tencent und China. Also die Diskussion bekommen Sie ja auch mit, was gerade läuft. Abkopplung von China und so weiter. Haben Sie da Angst? Also A, würde ich jetzt nicht die Frage stellen, ob Lilium jetzt ein chinesisches Unternehmen ist. Aber trotz alledem, gibt es da vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen oder sind Sie sicher, dass Tencent nicht dann doch sich so frei bewegen kann, wie Sie das bräuchten?
Also natürlich wäre es uns lieber, wenn es all diese Vorbehalte und Ängste nicht gäbe. Aber das trifft ja nicht nur uns, das trifft die ganze Industrie. Ich sag mal, wir kriegen keine Hustensäfte für Kinder mehr ran, weil sie aus China kommen. Wir kriegen keine Bauteile ran, keine elektronischen Baugruppen. Die gesamte Industrie, der gesamte Kapitalmarkt, es ist alles so verwoben, dass das jeden träfe. Natürlich will es nicht, dass es irgendjemanden trifft, aber das ist wie schlechtes Wetter. Kannst du auch hoffen, dass es nicht kommt, aber es kommt oder es kommt nicht, aber es trifft alle gleich. Für uns ist wichtig, welche Intention Tencent als Firma jetzt hat. Und Tencent hat selber gesagt, sie dürften ja 25% Anteil haben nach deutschem Recht und sie haben gesagt, wollen wir nicht. Wir wollen nur 20 oder 19,8. Wir wollen nicht mal 20% haben. Wir wollen überhaupt nicht den Eindruck erwecken, dass wir euch in irgendeiner Weise dominieren wollen. Tencent hat einen Board-Seat bei Lilium. Ist übrigens ein Kalifornier, der seit 20 Jahren bei Tencent arbeitet. Nimmt null Einfluss auf das operative Geschäft. Es gab auch jetzt keinerlei Avancen über Technologietransfer. Es gab keinerlei politische Randbedingungen. Jetzt müsst ihr aber eine Montagelinie bei uns aufbauen oder so. Null. Die wollen einfach, dass dieses Projekt zum Erfolg wird. Also Tencent ist über Innovationen groß geworden und die meisten auch außerhalb von China übrigens. Ich kannte die Firma nur, weil sie League of Legends macht und das kenne ich über meine Söhne. Und nee, ich habe da keine Angst vor. Ich bin froh, weil ich war jetzt vor 4 Wochen war ich in Hongkong und habe den Pony Ma und den Martin Lau getroffen, das ist der CEO und der Präsident. Und das war ein 5-stündiges Meeting, wo sie einfach wissen wollten, wie steht's. Die wollten mich kennenlernen nach dem Motto, bist du ein Spinner oder bist du real? Und nach fünf Stunden hatte ich das Geld in der Tasche, nicht in der Tasche, aber die Zusage, das in die Tasche zu, das war dann wieder mit den Lawyern und Legal People, das hat dann 4 Wochen gedauert. Aber wie gesagt, die Initialzündung, die war vor 4 Wochen und das war ein 5-stündiges Gespräch. Und dann haben die gesagt, macht Sinn, wir wollen, dass ihr erfolgreich seid. Euer Sharepreis ist crap. Ihr müsst erstmal wieder, ich sag mal, einen Startschuss haben und den kriegt ihr hiermit. Mhm. Punkt. Keinerlei Bedingungen dran geknüpft. Und wir wollen nicht über 19,8% hinaus. Deswegen haben wir diese Optionsscheinproblematik oder Lösung gefunden, Warrants, die ja Tencent nicht in die Lage versetzen, mehr als 19,8% zu bekommen.
Okay. Wir haben zum Schluss immer eine Frage, eine Schulnotenfrage nennen wir das. Wenn Sie jetzt bewerten müssten mit sehr gut bis ungut, wie gut ist so Deutschland in der Transformation der Luftfahrtindustrie? Also Sie können jetzt nicht europäisch. Oder europäisch von mir aus.
Also ist die Frage, welchen Maßstab man anlegt. Ich persönlich lege halt den Maßstab an, lass uns nicht lang sabbeln, lass uns was tun. Es muss auch was passieren. Und da ist Deutschland nicht gut. Ich glaube, da sind wir mit Abstand die Besten. Es gibt viele Mittel, es gibt viele Intentionen, aber es gibt relativ wenige Aktionen. Und wir wollen halt Aktionen auf die Straße bringen. Und deswegen finde ich, Deutschland ist nicht gut aufgestellt. Deutschland sollte sich viel offener solchen Unternehmen wie Lilium gegenüber zeigen, die nachweislich kurzfristig was wirklich Anfassbares machen können und nicht die ganzen Probleme rauskehren. Ja, das ist ja nur für reiche Leute, was Quatsch ist. Nochmal, das ist ein Massenprodukt. Ihr schafft das ja sowieso nicht. Ich sag mal, warum sind wir die Technologienation der Welt gewesen? Weil wir es immer geschafft haben. Und warum sollen wir es nicht schaffen? Wir haben 1.000 Mitarbeiter oder 850 sind es. Das sind unglaublich qualifizierte Leute. Wir haben qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen. Und es ist auch nicht so, dass die guten Leute überall Arbeit suchen. Es ist andersrum. Wir suchen gute Leute und wir haben 70% unserer Leute sind nicht aus Deutschland. Aus Bayern sowieso nicht. Aber die kommen hierhin, weil sie dran glauben und die bringen stellenweise 2 PhD mit und sind alle schlauer als ich. Mhm. Aber mit solchen Leuten kannst du sowas auch schaffen. Und da sollte Deutschland stolz drauf sein und nicht dauernd kritisieren, was denn noch falsch. Mich fragt immer nicht einer, was läuft denn? Jeder fragt mich, was läuft denn falsch bei euch? Und da kann ich schon merken, der Ansatz ist schon, natürlich, wenn wir denn erfolgreich sind, dann stehen sie alle neben uns und dann wollen sie alle im Licht glänzen. Aber das ist leider die Innovationsfreude, auch die Risikofreude. Ich weiß nicht, wo sie hingeraten ist in Deutschland, in der Luftfahrt auch so. Und was zu machen, was wirklich was bringt hier und jetzt, sollte eigentlich so einen hohen Wert haben, dass das viel positiver wahrgenommen wird.
Ich empfehle trotzdem noch Daniel Suarez lesen, weil Lilium kommt in einem Science-Fiction-Roman vor. Kann ich nur empfehlen. Und damit
Klaus, vielen Dank. Dankeschön.
Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.